Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit spüren viele Menschen, die trauern, ihre eigene Trauer wieder stärker. Wie gut, dass es Menschen gibt, die sich diesem Thema ehrenamtlich widmen. Aber warum eigentlich? Und was macht die Arbeit als Trauerbegleiterin mit dem eigenen Leben? Das verrät uns heute Claudia Bauer. Viel Spaß! Trauer verändert. Sie stellt alles in Frage. Zeit, Gewissheiten, manchmal sogar uns selbst. Und doch gibt es Menschen, die genau dann bleiben, die nicht erklären, nicht trösten im klassischen Sinne, sondern aushalten, zuhören und mitgehen. In dieser Folge spreche ich mit einer Frau, die Menschen in ihrer Trauer begleitet und gleichzeitig Verantwortung dafür trägt, dass diese Begleitungen überhaupt möglich werden. Super. Mich interessiert heute nicht nur ihre Arbeit, sondern der Mensch dahinter, wie es ist, anderen in schweren Momenten zu begegnen und was diese Nähe mit einem selbst macht. Herzlich willkommen, Claudia Bauer.
Hallo.
Claudia, wenn du jemandem zum ersten Mal begegnest und er weiß nicht, was du ehrenamtlich machst, nämlich Trauerbegleiterin sein, wie würdest du dein Ehrenamt beschreiben?
Ja, ich fange dann an, dass ich im Hospizverein, in den Hospizdiensten halt eben Mitglied bin oder beziehungsweise bei den Hospizdiensten Mitglied bin und dann erkläre ich halt, was wir so machen, dass wir halt eben Angebote haben wie Trauercafés und Trauerspaziergänge und dass halt Menschen, die in Trauer sind und nicht weiter wissen, sich an uns wenden können. Und dann gucken mich immer alle an und sagen, was, das könnte ich nicht. Das ist ein ganz, ja.
Ist das etwas, das Menschen bei dir persönlich überrascht, wenn sie dich besser kennenlernen?
Also viele wissen das, aber bei einigen, die mich auch schon länger kennen, ist das tatsächlich so, dass die überrascht sind. Weil die dann auch sagen, oh, wann, das machen sie noch und wann machen sie denn das noch? Und ja, weil so Kollegen kennen mich halt nur aus dem Arbeitskreis, die wissen halt eben nicht, was ich halt eben privat noch so tue und sind dann teilweise auch sehr überrascht davon.
Und dein Beruf, wenn ich das sagen darf, ist ja auch sehr, sehr gegensätzlich zu deinem Ehrenamt. In welchem Bereich bist du tätig?
Ja, ich bin Justizfachangestellte. Ich arbeite in Wiesbaden beim Arbeitsgericht. Und das ist, ich sage immer so, mein Leben ist irgendwie immer so ein bisschen Yin und Yang. Ich habe immer das eine und das andere zum Ausgleich irgendwie.
Erinnerst du dich an den Moment, in dem du gemerkt hast, ich kann gut mit Menschen, wenn es schwer wird, ich kann da bleiben?
Ich glaube, das war ein Stück weit immer schon so. Das war halt, glaube ich, auch früher schon so, dass Freundinnen mir gesagt haben, was sie für Probleme haben, dass ich dann halt eben einfach irgendwie auch ein offenes Ohr gehabt habe. Aber ich habe eigentlich auch früher nicht gedacht, dass ich sowas mal machen würde. Das kam dann halt erst ein bisschen später. Aber es war immer schon so, dass ich halt eben auch gut zuhören konnte, glaube ich. Also,
was hat dich denn dann schlussendlich zu dieser Arbeit, zu diesem Ehrenamt gezogen?
Also die Hospizbegleitung durch den Tod meines Vaters, weil wir da eine ganz tolle Begleitung erfahren haben. Als er gestorben ist, war er in einem Pflegeheim und die haben eigentlich so eine Art Sterbebegleitung da gemacht. Meine Mutter und meine Schwester und ich, wir waren gemeinsam bei ihm in den letzten Stunden. Und der Schlüsselmoment war, dass ich irgendwie was, wir hatten uns unterhalten und mussten fürchterlich lachen, obwohl mein Vater da im Sterbebett lag. Und dann kam eine Schwester rein und wir haben uns alle drei die Hand vor den Mund gehalten und haben gesagt, oh, Entschuldigung. Und sie sagte nur, hier, das ist völlig in Ordnung. Da weiß ja ihr Vater, es geht ihnen gut und er kann auch gehen. Das hilft ihm zum Loslassen. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment. Und als er dann gegangen ist, es war ein ganz schönes Sterben tatsächlich. Also es war ein guter Moment für uns alle. Habe ich gedacht, ich würde sowas gerne anderen Menschen sagen. Es ist alles gut so, seid wie ihr seid und vielleicht habe ich irgendwann mal die Gelegenheit, das zu machen. Ja, und da bin ich in die Hospizbegleitung gekommen, die Trauerbegleitung hat sich, da hatte ich den zweiten Schlüsselmoment. Ich habe die Trauer um meinen Vater nicht verarbeitet aus persönlichen Gründen und bin dann irgendwann in einer Reha-Maßnahme gewesen und habe dort das Loslassen und das Vertrauen, also das Betrauern. Also eigentlich habe ich da eigentlich diesen Trauerprozess erst verarbeiten können.
Viele Jahre später dann.
Viele Jahre später, genau. Und da habe ich gedacht, das ist gar nicht gut. Also es ist gar nicht gut, dass Menschen ihre Trauer nicht verarbeiten können. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, Hospiz, die machen Trauerbegleitung, das könnte mein Weg sein. Und da habe ich eigentlich die Begleitung, die Hospizbegleitung gemacht, mit dem Hintergrund, ich möchte gerne Trauerbegleitung machen.
Gab es auf deinem Weg einen Punkt, an dem du vielleicht auch mal gezweifelt hast, ob das der richtige Weg ist?
Also in der Kindertrauer tatsächlich. Ich habe ja angefangen, auch diesen Kindertrauerbegleitung, also diese Kinderhospizarbeit zu machen. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Weg, den kann ich nicht gehen. Das war mir zu, ja, ich sage nicht nah, aber es war halt ein anderes Arbeiten. Es war zu dicht mit den Kindern, auch medizinisch gesehen, weil ich ja überhaupt keine Ahnung habe davon. Also wie gesagt, ich bin ja Justizfachangestellte. da habe ich gemerkt, das kann ich nicht machen. Und da habe ich aber auch gesagt, hier, ich mache es auch nicht irgendwie zu Ende, sondern ich habe es tatsächlich abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, ich merke ja selber, was mir gut tut und was nicht. Und das war was, wo ich sagte, nee, das ist nicht so meins. Aber in der normalen Trauerbegleitung, sage ich mal, da fühle ich mich eigentlich zu Hause.
Viele stellen sich Trauerbegleitung als tröstende Worte vor, so ein bisschen auf die auf den Rücken klopfen und die Schulter.
Schon wieder.
Genau. Wie ist Trauerarbeit denn wirklich? Was macht sie aus?
Also ich finde das total spannend, weil man sich auf jeden einzelnen Menschen anders einlassen muss. Also eine Trauerbegleitung ist nicht wie die andere. Also man stellt sich das so vor, man setzt sich da so hin und dann redet man. Es gibt Menschen, die reden ganz viel. Es gibt halt Menschen, die reden fast überhaupt nicht. Oder die reden von was ganz anderem und kommen immer nur mal so zwischendurch zum Punkt. Also das ist total spannend und das ist das, was mir am besten gefällt. Es gibt kein Schema. Ich muss da nichts abarbeiten, sondern ich muss mich einfach drauf einlassen.
Und geht es da um die Haltung, die man einfach ausstrahlt? Was ist so der Punkt für dich, was du auch in deiner Ausbildung, in deiner Trauerbegleiterausbildung so initial gelernt hast, wie damit umzugehen ist?
Also tatsächlich habe ich in meiner Ausbildung eigentlich, ich mache es eigentlich gar nicht so, wie ich es in der Ausbildung gelernt habe, aber das ist auch wieder so typisch. Ich hatte eine professionelle Trauerbegleiterin, die diesen Kurs gemacht hat und die hat immer gesagt, man muss sich immer ganz arg abgrenzen und man darf nicht viel Persönliches reinbringen und das kann ich aber gar nicht, habe ich dann festgestellt, weil ich bin halt ich bin ein sehr authentischer Mensch. Und wenn da jetzt jemand mir von seiner Trauer erzählt und ich grenze mich da total ab und sehe das total professionell, da komme ich nicht weiter. Also erzähle ich halt auch ein bisschen von mir, damit er weiß, ah, ja gut, die hat auch eine Geschichte und die weiß das auch. Und ich sehe ja selber, möchte ich mich darauf einlassen, möchte ich dem was erzählen oder möchte ich das eher nicht so gerne? Und so mache ich das dann halt eben ganz individuell. Also wenn da natürlich jemand fürchterlich in Trauer ist, weil ein Partner plötzlich durch einen Unfall verstorben, dann erzähle ich natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel von mir, was ich alles mit meinem Mann mache oder irgendwie sowas, sondern ich höre zu und ja, eigentlich hört man zu. Also man redet gar nicht so viel. Und wenn es dann so ab und zu driftet, das dann in so ganz normale Kaffeegespräche, dann klar, da kann ich natürlich auch was erzählen. Ja, das kann man einfach nie so voraussehen, wie sich das so entwickelt. Und das finde ich total spannend.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. And voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence.
Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in die Phasen der Trauer, die es so gibt, die sicherlich nicht immer bei allen Menschen konstant und gleich und nach der gleichen Reihenfolge ablaufen, aber dass man so einen ungefähren Überblick bekommt, weil die gibt es ja tatsächlich,
diese Phasen. Ja, wobei die ja in der neueren Trauerbegleitung von diesem Phasenmodell so abweichen.
Okay.
Die sagen die Trauer, ich lese halt auch relativ viel über Trauerbegleitung. Und da ist es halt sehr oft so, dass man sagt, diese Phasen, das klingt ja so nach einem Schema. Also erst kommt das und dann kommt das. Und dann kann das sein, dass man nochmal wieder zurückfällt. Ich glaube, die schlimmste Phase ist wirklich diese Phase, dieser Schock und dann das zu akzeptieren. Und alles andere verwischt sich irgendwie mehr oder weniger. Und da ist es halt eben, für manche Menschen geht es gut, die kommen schnell da raus, und die halt eben bei uns landen, die hängen irgendwo fest und die nimmt man einfach irgendwie mit. Und wenn wir ja sehen, dass es gar nicht weitergeht, dann ist es natürlich auch für uns immer gut zu sehen, dass da jemand sagt, okay, dann gehe ich jetzt nochmal zu einem Psychotherapeuten, habe ich jetzt nämlich aktuell auch gerade. Da bin ich ganz froh drum, dass der Mensch da eben halt sagt, ich suche mir jetzt auch nochmal professionelle Hilfe. Und wir sind einfach da zum einfach mal reden. Und ja, man sieht das dann schon. Es gibt Momente, da geht es denen recht gut. Dann fallen sie wieder zurück und ja.
Kannst du aus deiner Erfahrung heraus sagen, wie lange so die akute Phase der Trauer bei den Menschen, die du bisher begleitet hast, ungefähr anhält?
Also die akute Phase kriegen wir ja gar nicht so mit. Das ist ja eigentlich so, dass die zu uns kommen, wenn sie sich schon so ein bisschen mit der Trauer auseinandergesetzt haben. Es wird nochmal komisch, wenn so das erste Jahr rum ist, weil sich dann halt eben alles nochmal jährt. So diese ganzen Erinnerungen von, was war von einem Jahr, das kommt dann alles wieder. Aber die Akutphase ist, glaube ich, tatsächlich die, in der wirklich der Tod eingetreten ist und diese ganzen Sachen erledigt werden müssen. Und erst danach, wenn die Ruhe kommt, dann sind sie ja bei uns. Aber dann sind die meisten aus der Akutphase ja auch schon wieder raus, sag ich mal.
Du hast das jetzt gerade gesagt, nach dem Trauerjahr geht das durchaus auch noch weiter. Gibt es Menschen, die ihr auch über einen längeren Zeitraum schon begleitet?
Ja, wir haben gerade im Trauercafé viele Menschen, die sich aber bei uns halt auch wohlfühlen, weil sie eben wissen, auch nach ein, zwei Jahren, manche kommen auch erst nach 3-4 Jahren. Also manche lesen das dann wahrscheinlich und dann denken sie, ich komme immer noch nicht so richtig klar und habe auch niemanden, mit dem ich reden kann, weil am Anfang sind natürlich viele Menschen da und irgendwann sagen die, naja, jetzt muss ich mal wieder zurück in das normale Leben kommen und das geht eben halt nicht so einfach. Das geht wohl so vordergründig, aber so im Hintergrund, man ist ja dann doch mit sich allein. Und dann kommen die Leute halt eben zu uns und viele sind tatsächlich auch, wir haben einige Menschen da, die sind von Anfang an dabei.
Da können wir vielleicht direkt mal auf die Angebote kommen, die es so gibt. Es gibt die Einzeltrauerbegleitung, über die haben wir jetzt eben schon gesprochen. Es gibt aber auch offene Angebote.
Ja.
Erzähl darüber.
Wir haben das Trauercafé, das läuft jetzt seit November 2022. Das ist initiiert worden, eigentlich direkt nach Corona, sage ich mal. Und ich durfte von Anfang an ein bisschen mit begleiten. Wir waren da gerade neu, frisch ausgebildet und da war für mich halt, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, oh ja, jetzt kannst du das mit der Trauerbegleitung ja tatsächlich machen. Ja, und das findet statt in der Regel jeden ersten Freitag im Monat in der AWO, in der Schlossstraße, in den Räumen der Kaffeekanne. Das ist ein offenes Angebot, da kann man einfach hingehen. Wir haben ein bisschen Kuchen da, wir haben ein bisschen Kaffee da, wir haben Zeit für Gespräche da. Es gibt immer mal so einen Impuls, eine kleine Meditation und eben halt wirklich die Möglichkeit zum Austausch. Das ist dann halt immer sehr schön. Und dann haben wir in der Regel jeden vierten Sonntag im Monat in Lahnstein im Kur- und Heilwald den Trauerspaziergang. Das ist ähnlich, nur eben halt durch diese Bewegung im Wald ist es natürlich einfacher, auch mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und man kann dann auch mal alleine irgendwie ein Stück Weg gehen. Man kann seinen Hund mitnehmen. Ich nehme meinen Hund auch mal mit, das ist immer sehr praktisch. Und das ist auch sehr, sehr schön. Und im Anschluss an diesen Trauerspaziergang, der dann auch meistens mit einem Impuls beginnt oder mit einer kurzen, also wir stellen uns in der Regel immer einmal kurz vor, damit jeder weiß, wie geht's mir, wo bin ich gerade so irgendwie und wie lange ist meine Trauer her und so. Und im Anschluss an diesen Spaziergang besteht immer noch die Möglichkeit, gemeinsam Mittag zu essen. Das ist von der Christa Jung so ein bisschen initiiert worden, weil sie aufgrund eigener Erfahrung sagt, die Sonntage sind immer so die schlimmsten. Und auch gerade dieses Mittagessen in der Gemeinschaft, wo es dann auch um komplett andere Sachen teilweise geht, das wird super gut angenommen. Also das ist sehr schön.
Was unterscheidet jetzt diese Einzeltrauerbegleitung von den offenen Angeboten? Also was ist das, was gerade die offenen Angebote auch so attraktiv macht?
Ich glaube, das ist so diese dieser Selbsthilfegedanke. Das ist so ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe. Also da sprechen dann Menschen miteinander, die sich gegenseitig wirklich auch unterstützen können und wo jeder aber auch das Gefühl hat, ey, wenn ich jetzt mit dem darüber rede, dann versteht der genau, was ich meine. Und da wird auch manchmal fürchterlich laut gelacht und es wird aber auch manchmal ganz fürchterlich geweint. Also da sind so wirklich ganz viele Emotionen da. Und es ist halt sehr, ja, es ist halt wirklich sehr locker, sehr offen und ich bin auch jedes Mal froh, da zu sein, weil ich finde das auch so mutig, dass da Menschen hingehen, die sich anderen Menschen komplett öffnen und die dann einfach aber auch zulassen, dass sie dann auch mal weinen und dass sie dann eben auch mal wütend sein dürfen und so. Und jeder versteht es aber auch irgendwo. Also das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen.
Gibt es Begegnungen, die dich innerlich besonders lange begleiten?
Ja, die gibt es tatsächlich bei jungen Menschen. Also wenn jetzt junge Trauernde da sind, weil sie einen Bruder verloren haben oder eine Mutter oder so. Also das berührt mich immer. Und das ist immer so der Moment, wo ich denke, wir müssen auch für die jungen Erwachsenen mehr tun. Wir müssen die Möglichkeit haben, da mehr zu machen. Weil im Trauercafé und im Trauerspaziergang werden mehr so die Älteren angesprochen, die fühlen sich auch angesprochen und das ist auch total gut so. Und wir haben diese Projekte mit den Kindern, das ist auch super toll, aber wir haben nichts dazwischen und das ist halt schade. Und da finde ich, das würde ich gern, ich hätte es gern irgendwie ein bisschen anders. Und wenn man irgendwie einfach nur mal einen Workshop anbietet, alle 3 Monate oder so, das wäre, dass die einfach auch einen Punkt haben, wo sie mal hingehen können.
Ja.
Dass sie einen Raum haben, wo sie reden können.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass dich solche Begegnungen dann ganz besonders berühren. Was macht Trauerarbeit denn generell mit deinem Blick auf das Leben, vielleicht auch ganz konkret im Alltag?
Ich lebe intensiver, würde ich sagen, tatsächlich jetzt. Also ich also gute Freunde würden sagen, ja, du hast das, hast du früher auch schon gemacht. Aber für mich ist diese Einstellung jetzt anders. Also ich möchte so leben, dass ich, wenn ich heute gehen müsste, keine offene Rechnung mehr habe. Also für mich. Also dass ich für mich mit allen Menschen relativ safe und klar bin und alles, was gesagt werden muss, möchte ich eigentlich auch gern regeln und sagen. Und ich verschiebe nicht mehr viel. Also was irgendwie geht, das versuche ich zu machen. Sonst hätten wir wahrscheinlich keine Motorräder, kein Wohnmobil und irgend so verrückte Sachen. Aber das ist halt auch wieder so Yin und Yang irgendwie. Ne? Also was irgendwie geht, möchte ich machen. Und ich habe Gott sei Dank einen Mann, der das genauso sieht.
Trauerbegleiterinnen haben ja auch ein eigenes Leben, eigene Verluste. Wie wichtig ist es für dich, deiner eigenen Trauer auch Raum zu geben? Oder tust du das praktisch auch schon durch deine Arbeit als Trauerbegleiterin?
Also die Arbeit als Trauerbegleiterin, die holt mich immer wieder auf den Boden runter, wenn ich mich mal über so Sachen aufrege, die meinen eigentlichen Arbeitstag beeinflussen. Also das ist immer ganz interessant, wenn ich da so richtig Stress habe und so richtig denke, oh, das ist doch alles irgendwie, und dann habe ich eine Trauerbegleitung, da bin ich dann auch ganz entspannt, weil das mich praktisch wieder auf den Boden der Tatsachen runterholt. Und im Alltag ist es eigentlich so, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt weinen, dann mache ich das auch. Also da verstecke ich jetzt nicht oder dann ist das so. Dann mache ich das. Das habe ich früher nicht gemacht. Also früher habe ich dann runtergeschluckt und man soll ja nicht. Und wenn ich das Bedürfnis habe, ich muss jetzt mal bodenlos losrollen, dann ist das eben so.
Kannst du uns vielleicht ein paar kleine Dinge oder Rituale nennen, die im Alltag helfen können, mit Trauer besser umzugehen und ihr auch wirklich Raum zu geben, eben nicht runterzuschlucken?
Also wirklich, wenn man das Gefühl hat, man muss sich jetzt einfach mal irgendwo, es befreit halt. Wenn man wirklich das Gefühl hat, man muss jetzt mal weinen, man muss jetzt einfach mal das rauslassen, dann muss man es auch wirklich tun. Was auch viel hilft, finde ich, ist rausgehen, in die Natur gehen, einfach mal 2 Stunden durch den Wald oder so, das hilft auch immer. Und wenn man nicht reden mag, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also es gibt ja auch so Momente, wo man einfach mit sich sein will. Und die muss man sich auch einfach mal nehmen. Also nicht immer versuchen, alles so zu überdecken, sondern wirklich mal bewusst Zeit mit sich selber verbringen. Und wenn man jemanden hat, mit dem man reden möchte, dann auch reden. Reden hilft immer.
Würdest du sagen, dass dich diese Arbeit in der Trauerbegleitung eher weicher gemacht hat oder eher widerstandsfähiger?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Ich glaube, man hat ein bisschen mehr Empathie für andere, was einem natürlich auch nicht immer nur Vorteile bringt, weil ich mich immer wieder erwische, dass ich dann denke, oh, jetzt ziehe ich mir kurz mal den Schuh des anderen an und guck mal, wie es dem so gehen könnte. Dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken macht das Leben etwas leichter, aber ich kann das nicht, weil es gibt so viele 50 Shades of Grey irgendwie. Also ich sehe die Grautöne, glaube ich, irgendwie inzwischen mit allen Facetten und dann versuche ich halt auch immer, mich da so reinzufühlen und manchmal ist das für einen selber nicht so einfach, aber im Großen und Ganzen bin ich das halt eben auch. Und härter macht es einen auch, weil man einfach auch diese Verluste einkalkulieren kann, besser. Also am Anfang des Jahres ist meine Schwiegermutter verstorben und für mich war das relativ klar, weil ich mich ja eben schon lange Zeit auch mit diesem Thema Tod, Abschied, Trauer beschäftige. Es gibt halt eben andere Menschen, die das nicht tun und für die ist das alles sehr überraschend und schwer dann halt auch gewesen.
Das heißt, dieser persönliche Verlust ist dir durch deine Arbeit auch ein Stück weit leichter gefallen, weil du auch wusstest, wie du dich in die Trauer
beginnen kannst. Ja, es war tatsächlich an dem Tag so. Wir haben uns dann getroffen und ich bin dann am Nachmittag bin ich mit dem und da habe ich noch gedacht, okay, das ist ja irgendwie, ja, da war ich so irgendwie distanzierter und nachmittags bin ich dann mit meinem Hund spazieren gegangen, wir waren in der Sonne, es war total, und da habe ich alles rausgelassen, da habe ich wirklich einmal so richtig alles rausgelassen und das war in Ordnung, das war völlig in Ordnung.
Neben der Begleitung, Claudia, trägst du ja auch Verantwortung in der Koordination. Kannst du beschreiben, was macht eine Trauerkoordinatorin?
Also ich muss in der Koordination zum einen halt so die organisatorischen Sachen machen, Trauercafé, das Personal in Anführungsstrichen muss organisiert sein, auch auf den Spaziergängen, wer läuft mit. Und Ja, wir versuchen eigentlich, ich versuche tatsächlich so alle 3-4 Monate mal ein Teamtreffen zu machen, weil Trauerarbeit im Team nur funktionieren kann. Mhm. Das kann man nicht alleine machen. Und ich habe auch die Erstgespräche mit Trauernden. Mhm. Also wenn die dann halt eben eine Trauerbegleitung wünschen, dann treffen wir uns entweder im Büro bei uns oder wir gehen auch immer, ich gehe auch mal spazieren mit den Leuten und dann führen wir einfach mal ein Gespräch.
Und du hast im Vorgespräch gesagt, manchmal ist es so, dass ein so ein Gespräch schon so ein Knotenlöser sein kann, dass es gar nicht unbedingt immer notwendig ist, dass die Menschen dann in eine richtige Trauerbegleitung starten.
Das ist ganz oft so, dass die Menschen einfach gar nicht wissen, wie sie trauern müssen oder sollen. Ja, müssen, man muss ja nicht müssen, aber wie sie richtig trauern sollen, das ist halt für viele so schwer, weil man, ich weiß nicht, sie lesen dann irgendwas und dann sagt einer, ja, aber das kannst du ja so nicht machen oder dies kannst du nicht. Und das ist ja nicht richtig. Also richtig ist das eigentlich alles, nee, es ist alles richtig, was einem gut tut. Und wenn man das Gefühl hat, man muss was rauslassen, dann lässt man das. Und wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt in den Urlaub fahren oder ich muss jetzt tanzen gehen, ist das genauso richtig, wie wenn einer sagt, ich gehe jetzt einen Monat oder zwei oder ein Jahr überhaupt gar nicht mehr aus dem Haus. Also das ist, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und das ist, glaube ich, für ganz viele in diesem ersten Gespräch wichtig zu hören, dass sie nichts Falsches machen.
Auch diese Erlaubnis eigentlich zu bekommen für sich selbst.
Genau.
Ich darf genau so trauern, wie ich es möchte.
Genau. Und ich darf auch wütend sein und ich darf auch schimpfen und ich darf das auch total scheiße finden, dass da jetzt diese Situation so ist, wie sie ist. Und ich darf auch auf den Verstorbenen wütend sein und muss ihn nicht glorifizieren, wie das ja auch ganz oft so der Fall ist. Also ich darf wirklich alles, was mir, was ich in dem Moment empfinde, darf ich rauslassen. Das ist wichtig zu wissen für ganz, ganz viele.
Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut.
Der Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein, mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren, haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen, lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören. Wir hören hier nicht her, es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben, einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden, ich heb ab.
Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut.
Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden.
Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. Wie ein Astronaut. Beim Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach 5 Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Ich heb ab, nichts
hält mich am Boden. Alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen. Wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben. Der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren. Hier oben wie ein Astronaut.
Jetzt befinden wir uns gerade in der Adventszeit, kurz vor Weihnachten. Begegnet dir das häufig, dass du merkst, dass die Menschen, die in Trauer sind, um die Weihnachtszeit herum noch mal stärker in ihre Trauer fallen, dass diese Zeit besonders schwierig ist?
Ja, weil das ja so eine Zeit ist, die mit ganz vielen Erinnerungen verknüpft ist. Also man ist da ganz oft, erwische ich mich tatsächlich ja selber auch, dass man immer mal in der Vergangenheit ist und auch, das war so schön und das war... Aber ja, es ist halt so dieses... dann dieses letzte Weihnachten, wo man ja vielleicht auch gar nicht wusste, dass es das letzte Weihnachten ist, dass man das nochmal so Revue passieren lässt. Und da sind so viele Emotionen, auch gerade in der Weihnachts- und Adventszeit. Und das ist halt auch wichtig, dass da ein Raum ist, sich da so dran zu erinnern, aber eben halt auch zu sehen, okay, jetzt kann ich mir aber auch neue Rituale machen und jetzt kann ich das nochmal alles neu starten. Und wer ist denn jetzt da bei mir? Und das ist halt auch interessant, wenn man das dann mitbekommt, dass man dann jemanden hat, der jetzt zwei Verluste in diesem Jahr hatte und gesagt hat, ich habe aber ganz viele Optionen für dieses Jahr Weihnachten. Und das freut mich dann, wenn ich das so höre, weil ich dann denke, ja, und da funktioniert auch so ein Netz, so ein soziales, das ist toll.
Ja.
Dass die Menschen wirklich dann so, auch ihren Bedürfnissen nachgehen. Das finde ich auch wichtig, dass sie sich nicht irgendwie gedrängelt fühlen, da irgendwas zu machen, sondern wenn sie sagen, nee, mir ist das heute aber auch alles zu viel, ich möchte jetzt nicht mit der ganzen Familie, dass sie das dann auch klar sagen können. Und so Sachen, ja, werden dann halt eben auch mal Thema.
Was wünschst du dir, dass Menschen besser über Trauer verstehen würden?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen verstehen, dass Trauer kein Ablaufdatum hat, dass Trauer... ein Stück weit auch gesund ist, dass man das zulassen soll, dass man auch zulassen sollte, wenn ich jetzt sehe, da ist ein Mensch in Trauer, dann lasse ich ihn auch einfach so und versuche nicht an ihm herumzudoktern irgendwie. Also, dass man offen mit dem Thema umgeht.
Gibt es für dich irgendwie so eine Art Leitspruch in deiner Tätigkeit?
Also, ich mag diesen Satz, Trauern ist liebevolles Erinnern. Das ist so im ersten Moment natürlich schwer, aber je weiter man in dieser Trauer drin ist und das auch zulässt, desto mehr schöne Erinnerungen kommen ja auch. Und das ist eben halt so dieses, ja, Trauer und Liebe gehören halt auch zusammen. Also wenn ich jemanden nicht wirklich geliebt habe, dann kann ich um den auch nicht trauern. Also dass man das versteht. Ich habe zwar einen menschlichen Verlust, aber ich habe auch unheimlich viel erfahren dürfen mit diesen Menschen. Und das ist so, finde ich, für mich so dieses Schöne. Dass man dann wirklich auch eine gute Erinnerung hat und eine liebevolle Erinnerung an die Person.
Claudia, was für ein schöner Abschlusssatz. Ich habe jetzt daraus mitgenommen, dass Trauer eigentlich Liebe ist. Und das klingt doch ganz wunderbar als Leitspruch jetzt auch für die Advents- und Weihnachtszeit. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Eine wunderschöne Weihnachtszeit für dich und viel Erfolg weiterhin in deiner Tätigkeit als Trauerbegleiterin.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich wünsche allen frohe Weihnachten und auch allen Trauernden, ihr seid nicht alleine, eure Verstorbenen sind da, es ist einfach, die sind nur in einem Zimmer nebenan, das ist vielleicht so ein Gedanke. Sie sind nicht weg, sie sind nur nebenan.
Danke dir. Trauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lässt sich nicht ordnen, nicht beschleunigen, nicht lösen. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis aus diesem Gespräch, dass Begleitung nicht bedeutet, Antworten zu haben, sondern den Raum zu halten. Ich nehme aus dieser Folge vor allem eines mit, dass es Mut braucht, bei der Trauer zu bleiben. Und natürlich Menschlichkeit. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und wenn diese Folge etwas in Ihnen berührt hat, umso besser. Und dann sind Sie ja vielleicht auch kommende Woche wieder mit dabei. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.